Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer The Horus Heresy Podcast. Wie immer begrüßen euch heute Thomas.
Hallo Kai.
Und mein Name ist Kai. Hallo Thomas. Heute sprechen wir über das 7. Kapitel des ersten Bandes aus dem Großen Bruderkrieg. Letzte Folge hatte der Loken ja seinen ersten Ausflug mit dem Monival und heute haben die Memoratoren Wandertag.
Ja, genau, so kann man das nennen. Ich habe mir auch schon überlegt, wie man das zusammenfasst, was wir da gelesen haben. Aber das trifft es ziemlich gut, würde ich sagen. Das,
ja. Ja, also wir haben ja auch kleine Rucksäcke dabei. Ne? Das ist wie in der Schule.
Ja, genau. Wo wir bei dem einzigen Fremdwort sind, wenn man es denn nicht kennt, das ich im Text gefunden habe.
Ja, bei mir auch. Tornister.
Ja. Ich glaube, die Dinger haben so eine ganz spezielle Form. Also so rund.
Ja, ich habe die auch rund in Erinnerung genommen. Hm. Also sowas wie ein Rucksack, aber aus Metall. Also so habe ich es jetzt im Kopf.
Ich kenne es sogar aus Leder, aber hart.
Bist du wahrscheinlich bewanderter als ich.
Tatsächlich im Endzeit-Lab nutzt man sowas noch, ja.
Ja, da bin ich weit weg von. Ja. Wobei ich es ja immer faszinierend finde, aber selber mitmachen.
Nö. Ja. Das war ganz nett, das letzte Wochenende. Wie immer anstrengend, hatte ich ja geschrieben. Ja. Aber ja, zu oft sollte es auch nicht sein.
Aber das war ja im Wald, das war ja nichts mit Endzeit, das war ja.
Genau. Es war zwar dann wie am Samstag wieder so heiß, dass es Endzeit sein könnte, vor allem für die, die keinen Wald haben. Aber das ist, wir beschweren uns nicht, das war wettertechnisch bisher eins der besten Epics.
Dann gucken wir mal ins Kapitel rein.
Jawohl.
Ist nicht allzu viel heute, das kann ich schon mal an der Stelle spoilern. Wie fängt das Kapitel denn an? Also irgendwie mit den Memoratoren fängt es ja an. Oder mit dem Iterator fängt es ja an eigentlich.
Ja. Also es gibt einen Iterator, der wird als Emond vorgestellt. Lustigerweise, diesmal habe ich keinen Nachnamen gelesen. Normalerweise sind sie da ja sehr ausführlich. Wie auch bei den Namen der 6 Memoratoren, die dann kommen. Inklusive ihrer, ich sag mal, Spezialisierung, könnte man schon fast sagen, oder?
Ja, das war eigentlich ganz cool, dass sie verschiedene Ausprägungen oder verschiedene Fachrichtungen haben. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, dass die Namen der anderen 5 sind fast nebensächlich die einzige, die man noch erwähnen kann, namentlich, also wo es das wert ist zu erwähnen, ist halt die Euphrati Kieler und die kennen wir ja schon.
Und wo befinden sie sich?
Sie sind im Bereich eines Schiffes, also des Flaggschiffes sind sie unterwegs. Und wie wir ja eingangs schon gesagt haben, sind sie auf Wandertag. Sie haben ihre Rucksäcke dabei, sie haben ihre Ausrüstung an, also für ihre Outdoor-Ausrüstung haben sie an. Und sollen in einen Bereich des Schiffes gehen, wo man normalerweise nicht hin darf. Also die Ladebucht. Das ist kein militärischer Bereich, das ist ein Sperrbereich und da dürfen sie eigentlich nicht rein und die Kieler rechnet auch damit, dass sie da gar nicht reinkommen.
Genau, sie geht also davon aus, dass sie bis zu dieser Sprengschutzluke kommen, wo 2 Lunawolfs davor stehen und von da aus dann wieder rumdrehen dürfen.
Aber dann hat ja der Emond hat ja so ein Schreiben dabei und gibt das den Astartes, die Wache stehen und die lassen sie dann tatsächlich durch.
Es hat eine Genehmigung, die anscheinend Gültigkeit hat. Wobei er ja, das haben wir vergessen zu erwähnen, im Vorfeld schon gesagt hat, jeder hat nur irgendwie 10 Minuten und passt genau auf und das ist gefährlich, wo wir da hingehen.
Ich sag also, ja, Wandertag.
Ja, genau.
Das ist quasi Wandertag in den Bergen. Geh nicht zu nah an die Schlucht. Guck, dass alle bei der Gruppe bleiben. Fotografier nichts, ja. Weil dann passt du nicht auf. In dem Fall ist es eher fotografier nichts, weil du nicht darfst. Und ja, wie gesagt, das ist wie Wandertag.
Und dann kommen sie ja tatsächlich durch diese Luke rein und dann wird dieses Verladedeck etwas beschrieben, wie übrigens vorher auch alles wieder relativ ausschmückend beschrieben ist. Ja, was wir aber in unseren Notizen normalerweise ja gar nicht so krass drin haben.
Wenn ihr das erfahren wollt, dann müsst ihr an der Stelle doch nochmal selber lesen. Aber ja, das Verladedeck ist halt ein militärischer Bereich. Also dort sind die ganzen Schiffe, Jäger, Transporter und alles anderes militärisches Gerät, Munitionswagen, die hin und her fahren, Servitoren, die dort ihre Arbeit verrichten, etc. pp.
Es riecht nach Hitze, Öl und Abgas.
Und dann kommen sie an sechs Stormbirds vorbei. Das sind so Landungsschiffe, würde ich jetzt mal sagen. Und der Amond erzählt dann auch noch, also das, so wie ein Lehrer quasi im Museum erzählt von verschiedenen Gemälden und so, kriegen die sechs das so gar nicht wirklich mit, sondern nur ab und zu muss oder mal rein, was der Amond so sagt. Und er ist gerade dabei, darüber zu schwadronieren, wie die Typenbezeichnung von denen eigentlich vorher war und wer sie als erstes gebaut haben, was ihr Verwendungszweck war. Und ja, aber wirklich so richtig zuhören machen sie nicht. Die Kieler hat ja am Anfang gesagt bekommen, und alle haben ja gesagt bekommen, sie dürfen keine Bilder machen und sollen aufpassen. Ist der Kieler aber egal. Er
Genau.
hat ihren Picta, also ihren Fotoapparat, und macht fleißig Fotos.
Das macht den Ehemann so ein bisschen wahnsinnig. Also er ist leicht aufgebracht, als er es mitkriegt. Geht zu ihr und sagt, hey, bitte bleibt bei der Gruppe. Und dann will sie natürlich wissen, warum. Und dann erzählt er, dass vor einigen Tagen wohl irgendein ganz schlimmer Vorfall passiert ist auf dem Planeten. Wobei ich glaube, das sagt er noch nicht mal, dass er auf dem Planeten ist, sondern nur mit einem Memoratoren, wobei er keine Details kennt. Aber das ist wohl ganz nach oben eskaliert und sie können eigentlich glücklich sein, dass sie überhaupt noch irgendwo mit dürfen.
Genau, also Sprache geht hier natürlich auf das Kapitel Nummer 4.
Ja, ich hätte jetzt auch viel gesagt, ja.
Ich weiß es schon nicht mehr. Wo der Ignaz ja dann das Licht ging am Ende.
Also ich bin ziemlich sicher, dass damit gemeint ist, ja.
Ja, sie macht ja auch, sie hat ja vorher noch Bilder gemacht und fragt ihn dann ja noch, weil er ja sagt, sie sollen keine Bilder machen, was er denn glaubt, was sie denn hier tun würde, oder? Warum er sie dann überhaupt mitgenommen hat, weil sie ist ja eine,
Imaginistin.
genau, sie ist ja eine Imaginistin, also sie macht ja Bilder, also sie ist ja halt zum Bilderknipsen da, also warum sollte er sie mitnehmen, wenn er halt nicht will, dass sie Bilder macht, ne? Sie ist ja auch resolut, also lässt sich da auch nicht
Ja.
die Wurst vom Brot nehmen und macht auch weiter fleißig Bilder, ist vollkommen egal. Und der Edmund springt ja dann auch rum und muss die allen anderen erstmal nochmal einfangen, also es ist wie eine Gruppe Flöhe.
Ja, das stimmt. Da sind wir dann wieder beim Wandertag. Der Lehrer muss die Kinder zusammenhalten.
Genau. Ich fand das sehr lustig.
So ein bisschen eingestreut ist dann ja, dass eigentlich die Mersadi dabei sein sollte. Die ist aber wohl kurzfristig abgesprungen und keiner weiß so genau, warum und wo sie eigentlich ist.
Wird auch nicht beschrieben. Also wird auch nicht für den Leser beschrieben. Die ist einfach nicht da. Die sollte dabei sein, weil es auch irgendwie ein ziemliches Hauen und Stechen gab um die sechs Plätze der Memoratoren, die zu dem Ausflug mit dürfen, zum Wandertag mit dürfen. Und dann ist aber dann kurzfristig ein anderer mitgenommen worden, weil die Mersa die nicht konnte.
Stattdessen durfte die Flora mit. Ja. Also, ich habe die Namen zwar alle aufgeschrieben, aber wie wichtig die sind, weiß ich nicht.
Also die Situation wird ja dann auch unterbrochen, als dann ein Trommeln und ein Donnern losging. Und dann 300 Astartes in voller Rüstung zu den Stormbirds marschieren. Und wir sind jetzt an der Stelle, was im Kapitel 6 beschrieben wurde, als Logan im Strategium den Vorschlag vorbrachte, Astartes auf den Planeten zu schicken, um die Konformität schneller herbeizuführen, um das mit einem schnellen Schlag durchzuführen. Und da sind wir jetzt quasi in der Umsetzung.
Ja, genau. Wobei eine Sache, keine Ahnung, ob du die aufgeschrieben hast. Ich habe sie natürlich aufgeschrieben, weil der Emond direkt erwähnt, dass die Astartes, die da jetzt ankommen, garantiert auch schon ihren Schwur des Augenblicks abgelegt haben.
Ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Und dann sagt ja der Van Krasten, einer von den Memoratoren, dass er das mal erklären soll.
Die Astartes legen ja, wenn sie überhaupt in den Militärdienst eintreten, sowieso schon einen Schwur auf den Imperator ab und Terra.
Also alle Soldaten des Imperiums machen das.
Echt?
Ja, nicht nur also der steht, jeder Soldat des Imperiums schwört zu Beginn der Dienstzeit die Träume.
Okay. Und der Schwur des Augenblicks, macht das auch jeder oder nur die Astartes?
Das machen nur die Astartes.
Gut. Das heißt, die legen dann vor jedem Einsatz nochmal einen speziellen oder spezifischen Schwur ab, weil sie solche Bräuche wohl sehr mögen, sagt er dazu.
Sie legen halt einen spezifischen und präzisen Schwur auf den Einsatz ab.
Ja. Hat mich natürlich direkt an die Sonderregel der Space Marines erinnert. Die heißt nämlich Schwur des Augenblicks. Dieses geliebte, ich darf Trefferwürfe wiederholen. Für eine Einheit.
Fantastisch.
Ist aber tatsächlich, wenn man den Hintergrund kennt, einigermaßen plausibel. Jetzt nicht so overpowered, wie es vorher war, dass man ja auch noch Verwundungswürfe wiederholen durfte, aber so ein bisschen Zusammenhang ist erkennbar, finde ich.
Also ja, kann man sich gut erklären, das ist richtig. Und dann hat ja der Loken seinen Auftritt.
Denn der hat den Schwur noch nicht vorher abgelegt.
Der Captain des Trupps macht das am Schluss und die Kieler hebt dann auch nochmal ihren Pick da und macht auch Bilder und kriegt dann ein Motiv vor die Linse, was auch der Emon sagt, man jetzt nicht so jeden Tag sieht.
Ja, denn normalerweise wird der Schwur auch vom Captain vor zwei anderen Captains abgelegt, aber da sind nicht zwei, sondern fünf Personen.
Das ist der Rest des Monivals, also der Abaddon, der Aximand und der Torgadon.
Ja.
Und es sind noch zwei andere dabei. Das ist der Luc Sedire und der
Targost habe ich aufgeschrieben.
Targost, genau. Den habe ich nicht markiert. Das sind wohl Captains aus einer anderen Kompanie.
Mhm.
Ja, die sind dann auch da, um das zu bezeugen. Also wahrscheinlich sind die beiden die Captains, wo er den Schwur des Augenblicks, also vor denen er den Schwur des Augenblicks normalerweise ablegen würde. Und das Monival ist halt noch extra dabei.
Ja, im Endeffekt stehen die anderen drei ja nur dabei, um ihn nochmal ein bisschen zu ärgern.
Und die Kieler macht Fotos und fragt dann den Emond noch, wer denn Abaddon ist. Und dann wechselt die Perspektive.
Ja.
Und zwar zu Loken. Da passiert jetzt nicht viel, ist aber ganz, also ich fand es ganz interessant, weil dieser Schwur des Augenblicks ist so ein Pergamentstreifen, der dann an die Rüstung geheftet wird. Und das sind diese Pergamentstreifen, die auch bei den Modellen immer dabei sind, die halt mit so einem Siegel an die Rüstungen dann angeklebt sind. Und das fand ich nochmal ganz erwähnenswert.
Ja, das heißt, eigentlich müssten wir für jedes Spiel, das wir machen, ein Ding dran kleben.
Ja, ja. Dann ist das Modell nachher voll mit von den Dingern.
Genau.
Das macht ja keinen Sinn.
Ja, ist tatsächlich auch das Einzige, was ich da aufgeschrieben habe. Und vielleicht noch erwähnenswert, dass er zu diesem Schwur kniet, was sich anscheinend auf dem Foto von Kieler nachher besonders toll macht.
Genau, also das ist nochmal ein Motiv, das am Schluss dann auch noch mehr Erwähnung findet.
Ja.
Und dann ist die Perspektive auch schon wieder vorbei und dann wechselt die Perspektive wieder und diesmal wieder zu dem Emond, der dann jetzt seine Schüler zusammentrommelt und sagt, Zeit ist vorbei, wir müssen gehen.
Bus fährt gleich.
Genau, Bus fährt gleich.
Und dann bewegen sie sich tatsächlich da raus und gehen auf dieses zweite Deck, das du erwähnt hast.
Auf das Observationsdeck, das neben dem Starthangar ist.
Und die Kehler schaut man durch, was sie da so an Fotos geschossen hat.
Das Observationsdeck wird als relativ lange Halle mit einer Wand aus Panzerglas beschrieben. Mhm. Man sieht von dort aus die Startbucht und das Weltall, also die große Leere.
Ja.
Und da findet dann auch noch mehr Erwähnung, dass das Flaggschiff eine zinnbewehrte gotische Stadt ist. Also da wird dann auch nochmal erwähnt, wie diese Schiffe aussehen. Das hat vorher, glaube ich, auch nie Erwähnung gefunden. Und das sind halt wirklich, also wer von euch da draußen das auch schon mal ein Computerspiel im Warhammer-Universum gespielt hat, kennt die Schiffe vielleicht. Das sind quasi große, fliegende, gotische Kathedralen.
Ja, genau das Bild hatte ich auch vor Augen. Und wie du sagst, vorher wurde das bisher nie so detailliert beschrieben.
Genau, das Wort gotisch kommt ziemlich häufig vor in dem Kapitel.
Ja.
Auf dem Observationsdeck haben wir dann jetzt auch nochmal den Sindermann.
Genau.
Ein fantastischer Name.
Denn während die Kela da ihre Fotos durchguckt, schaut er quasi über ihre Schulter und fragt, ob er auch mal gucken darf.
Der Iterator Primus, wie er auch genannt wird.
Ja.
Und der ist ja nicht alleine da.
Genau, da ist noch einer.
Er kommt ja mit dem Malockhurst.
Mhm.
Aber vorher unterhält er sich ja dann noch mit der Kela über, auch über Loken und ob sie Freunde sind. Hast du das noch?
Ja, ich habe da ein paar Notizen dazu. Also zunächst schaut er die Fotos durch und findet immer wieder eins, das er ganz toll findet. Beschreibt dann auch so nebenbei, dass es ja unter anderem ihr Verdienst ist, dass die Memoratoren doch jetzt einen so guten Stand haben. Weil wenn man sich das Gesamtwerk anschaut, dann sind da auch ein paar unterdurchschnittliche anscheinend dabei, aber so Kleinstleistungen wie ihre helfen dann doch, das Image zu retten. Und dann erzählt er auch von Gaviel, also nicht von Loken, sondern er benutzt den Vornamen. Daraufhin kommen sie ins Gespräch und Kela findet raus, dass die beiden sogar befreundet sind, weil sonst würde er auch nicht einfach mal den Vornamen benutzen, und fragt ihn, ob er ihr Tutor ist. Das verneint er.
Er fragt, ob er sein Mentor ist.
Stimmt, Mentor, genau. Und er sagt, er ist nicht der Mentor, sondern eher sowas wie ein Tutor.
Weil er Wissenslücken schließen will, aber der will halt nicht, dass man irgendwie den Eindruck gewinnen könnte, dass er Einfluss auf ihn hat.
Ja, was er definitiv hat, aber genau. Ja, genau, das habe ich auch
geschrieben. Nee, bin ich nicht. Aber bin ich.
Ja.
Schon ziemlich doll.
Ja, ist doch gut. Er war ja nicht ganz unschuldig garantiert daran, dass Loken jetzt am Monival ist. Ja. Und dann kommt tatsächlich Malockhurst, der aber, das fand ich irgendwie toll, gar nicht mehr beschrieben wird. Also vorher schön ausgeführt, wie er kaputter aussieht und dass er jetzt auch optisch eher der Vertreter ist. Und hier ist er einfach da und fängt an zu reden.
Ja, aber wenn man das Buch liest, ist ja die Beschreibung von Malockhurst ja auch erst ein Kapitel her.
Das
ist keine Woche dazwischen.
Ja.
Sindermann und Kela gehen jetzt auch nochmal zur Gruppe zurück. Und der Malockhurst ist jetzt auch da, wie du schon erwähnt hast. Jetzt eröffnet der Malockhurst, dass diese Sechsergruppe von Memoratoren, dass die den Einsatzverband begleiten sollen auf die Oberfläche, dass sie halt mit dem Unterstützungsschiff hin mitfliegen werden, und dann sind die Memoratoren völlig außer Rand und Band und jubeln. Also wie auf dem Wandertag, wenn es dann heißt, da vorne ist eine Hüpfburg.
Ich habe extra nachgezählt, weil er hat ja gesagt, er nimmt 6 Stück mit. Das heißt, der Emond ist nicht dabei.
Genau.
Aber es gibt eine Bedingung, nämlich, dass der Sindermann dabei ist und sie auf ihn hören. Also machen, was er sagt.
Weil es wohl Diskussionen gab, ob Zivilisten an der Militäraktion überhaupt teilnehmen dürfen, auch wegen der Sicherheit. Und es wird sich halt dann auch Gedanken, also es wurde sich Gedanken darüber gemacht, was es halt für ein Bild vermittelt, wenn man so ein Astartes halt im Kampf sieht, weil die halt schon relativ brutal sind und das vielleicht nicht an die Öffentlichkeit dringen soll. Wobei der Malockhurst dann sagt, ja, dass eine Wahrheit nichts Falsches sein kann. Also das ist die Kurzform.
Also der ist ja schon sehr, sehr optimistisch. Weil im Endeffekt ist es ja sowas wie Kriegsverherrlichung, je nachdem, was die da aufnehmen. Oder Gewaltverherrlichung. Und die versuchen das gerade positiv darzustellen.
Kennt man ja zum Beispiel auch aus Filmen wie aus Starship Troopers, wo diese Militär- und Gewaltverherrlichung in die Zivilpropaganda ja dann auch mit reinfließt.
Das ist ein gutes Beispiel. Habe ich gestern noch im Trailer gesehen.
So stelle ich mir das vor, was da im Endeffekt rauskommen wird, wenn die 6 da unten sind. Wenn da nicht noch was anderes passiert. Mal gucken.
Und jetzt habe ich aufgeschrieben, wechselt wieder die Perspektive.
Das beginnt mit Kommunikationsproblemen auf dem Schiff, also auf dem Landungsschiff. Da wird anscheinend irgendwie ein Funk gestört und einer der Flugoffiziere schafft es wohl, das Signal zu clearen und dass es am Schluss dann weg ist und es halt nicht mal beeinflusst. Der Flugoffizier ist halt ein Mensch, der hat halt Angst. Man sieht halt seine Angst und Loken kann mit Angst nicht umgehen, weil das kennt er nicht, das stoßt ihn ab.
Ja.
Aber er weiß halt, was los ist. Der Feind versucht, sie halt zu erschrecken. Das kann beim Astartes mal gern versuchen, das wird nicht so erfolgreich sein.
Ich meine, es reicht ja im Endeffekt, den Flugoffizier so weit zu verängstigen, dass er gar nicht mehr landen will, aber ich glaube, das kann Loken verhindern.
Ich glaube, dass Loken da ganz, ganz gut Überzeugungsarbeit leisten kann.
Wird halt beschrieben, dass er irgendwann den Namen Samus hört, der sich als das Ende und den Tod bezeichnet. Und seht euch vor, denn Samus ist hier. Steht da unter anderem. Sprich, es ist wirklich, wie du sagst, sie. Es wird irgendwie versucht, mit einer Entität, ob das eine Person ist oder was auch immer, Angst zu verbreiten.
Interessant im Landungsschiff fand ich noch, dass die Flugoffiziere nicht die Piloten sind, sondern dass zwei Servitoren fest mit dem Steuerpult verbunden sind. Also Pilotservitoren fest damit verbunden sind, die das Landungsschiff steuern.
Also interessant, ja. Ich versuche mir das dann immer nicht vorzustellen, was natürlich nicht gelingt. Und dann erinnert man sich dran, dass das ja eigentlich auch mal Menschen waren. Da sind wir dann wieder bei diesem, wie heißt's?
Grimdark.
Ja, genau, Grimdark. Ja, das passt sehr gut dazu.
Und dann hört das Kapitel auf.
Ja.
Das war's. Mehr ist es nicht. War da viel Inhalt drin?
Nein. Ich habe mich über den Schwur des Augenblicks gefreut, hätte aber schon noch gehofft, dass mehr passiert.
Ja, das war so ein Zwischenkapitel. Zweiter Film einer Trilogie.
Also im Endeffekt war es ja ein Cliffhanger mit drei Strängen, die jetzt irgendwie weitergeführt werden müssten. Nämlich einmal, was ist mit der Mersadi los? Dann, wer ist dieser Samus? Und wo geht der Schulausflug hin?
Also Samus, bestimmt Samus Aran. Dann haben wir bestimmt jetzt noch ein Crossover mit Metroid. Nein, aber ja, also das sind die drei Stränge, die jetzt hoffentlich weitergeführt werden. Also das mit der Mersadi hat er bestimmt jetzt nicht gedroppt, um es nicht weiterzuführen. Und ja, was mit dem Wandertag weiter passiert, wird bestimmt noch interessant. Ich glaube nicht, dass da alle zurückkommen.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wobei ich beim Lesen des Kapitels nicht damit gerechnet habe, sondern ich habe tatsächlich eher damit gerechnet, dass die Mersadi nicht in dieser Sechsergruppe ist, weil sie die Einzige ist, die mit auf dem Planeten darf. Also mit so irgendwas habe ich gerechnet.
So was an der Art habe ich auch vermutet, oder dass sie vielleicht noch einen Spezialauftrag hat. Vielleicht sowas in der Art, dass sie vielleicht schon mitgeflogen ist.
Kann ja immer noch sein, wer weiß. Aber halt dann nicht in der Konstellation.
Und dann beschließen wir die Folge auch für heute. Wie versprochen war es ein kurzes Kapitel. Wir hoffen, es hat euch auch heute wieder Spaß gemacht und wünschen euch einen guten Tag, eine gute Nacht oder schöne Träume. Bis zum nächsten Mal bei Into Queer Nights.
Auf Wiedersehen, Kai.
Ciao, Thomas.